Boah, war das mental stark. Herzlich willkommen zu Mental Darts Masters, dem Podcast für mentale Stärke im Dartsport.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mental Darts Master von und mit Kevin Dutz. Nein, es bin immer noch ich, aber unter einem meiner letzten Beiträge hat jemand kommentiert, dass ich doch eine verblüffende Ähnlichkeit mit Kevin Dutz hätte. Ist das wirklich so? Schreibt es gerne mal in die Kommentare, ob ihr auch findet, dass ich Kevin Dutz ähnlich sehe. Ich auf jeden Fall muss sagen, es gibt aktuell schlimmere Vergleiche als mit Kevin Dutz. Kevin Dutz ist ein Spieler, den ich schon sehr lange sehr gerne verfolge, weil er ruhig ist, weil er ganz gechillt seinen Stiefel runterspielt und aktuell spielt er auch einen richtig, richtig guten Dart. Und um Kevin Dutz wird es in der heutigen Folge auch noch gehen. Bevor ihr euch aber wundert, falls ihr per Video zuschaut, was hier schon wieder los ist. Ich habe einerseits meine Tochter heute auf der Brust, denn ich befinde mich in Österreich im Urlaub. Und trotzdem wollte ich es mir nicht nehmen lassen, euch ein paar Situationen aus der vergangenen Woche wieder aus der mentalen Sicht näher zu bringen, weil ich glaube, da steckt ganz, ganz viel für euch drin und das wollte ich nicht in die nächste Woche schieben, bis wir dann am Ende diese Momente irgendwie vergessen haben, man es wieder komplett neu aufrollen muss und so weiter und so fort. Deswegen, falls ihr heute ein paar Geräusche wie Kühe, Hunde, Hähne oder sonst irgendwas kommen. Ich bin hier auf dem Bauernhof. Das kann heute mal zwischen Reihen fliegen. Kommt dann nicht von mir. Gehen wir rein in den mentalen Moment der Woche und der kommt von besagtem Kevin Dutz. Und zwar, Kevin Dutz ist ja offensichtlich der Mann der 170er-Finishes. Erstens verblüffend, wie oft er sich diese 170 stellt. Also er hat da offensichtlich auch richtig Bock drauf. Und das hat man in der ersten Szene schon gesehen bei der European Tour jetzt, dass er die 170 spielt, wo er sie gar nicht spielen muss. Ihm fällt der dritte Dart aus der Hand, nachdem er die beiden in der Triple 20 versenkt hat. Er merkt die Reaktion des Publikums und denkt sich dann, okay, dann mache ich das einfach. Und hat das Ding auch getroffen. Und da seht ihr auch schon, wenn ich einfach Bock auf etwas habe, dann stimmt die Stimmung, dann stimmt die Energie. Und das ist das, was ich letztens ja auch mit Beda besprochen habe. Du willst dann diesen Moment und dann geht es nicht mehr drum, hoffentlich passiert das, sondern du glaubst, dass das einfach passiert. Und das ist der Unterschied zwischen Hoffen und Glauben. Wenn du daran glaubst, steigt einfach deine Wahrscheinlichkeit, dass du das auch schaffst. Der mentale Moment von Kevin Dutz kommt aber eine Runde danach. Da hat er nämlich wieder den Big Fish geworfen, aber zu einer ganz anderen Situation. Er spielt gegen James Wade und von James Wade wissen wir ja, dass der mental eigentlich mit allen Wassern gewaschen ist. Auch so wieder in dem Spiel, er fängt sehr, sehr gut an mit so um die 100 im Average. Wenn er dann erstmal das Break hat, fährt er gefühlt einen Gang runter und macht nicht mehr, als er eigentlich muss. Bei 4-3 bastet, glaube ich, der Kevin Dutz, ja, da bastet Kevin Dutz sich, kommt dann aber nochmal dran für 36 Rest. Das heißt, auch da, das ist eine Entscheidung, die er getroffen hat. Er hat 36 Rest gehabt, trifft die Single 18, genau, trifft dann mit dem zweiten die Single 9, du hast 9 Rest, was machst du mit dem letzten Dart? War auch einer meiner letzten Posts erst auf Instagram. Er hat sich dafür entschieden, zu überwerfen, um nochmal bei 36 anzufangen. Du könntest auch auf die 1 gehen und sagen, ich mache danach bei 8 weiter, weil ich habe dann 3 Chancen quasi. Ich kann mit jedem Dart checken. Ich glaube, Kevin Dutz fühlt sich aber einfach sehr wohl auf der Doppel-18. Deswegen finde ich die Entscheidung, da zu überwerfen, zu sagen, okay, das mache ich einfach gleich nochmal, vollkommen in Ordnung. Er checkt es dann aber wieder nicht und dann kommt natürlich ein James Wade und nimmt eiskalt, ich glaube 84 oder so, raus und stellt auf 5-3. Und deswegen ist es mein mentaler Moment, weil jetzt hinterfragt euch mal, wärt ihr an dem Moment zerbrochen? Ihr habt, was weiß ich, 4-5 Darts zum Break, zum Rebreak, zum 4 beide. Ihr verpasst die, obwohl ihr schon auf dem 1-Dart-Finish steht. Und der Gegner kommt dann und nimmt so ein 2-Dart-Finish einfach ganz locker raus, nachdem ihr diese ganzen Darts verpasst habt. Und stellt auf 5-3. Und jetzt bist du in der Situation, du darfst kein Leg mehr verlieren. Du musst 3 Legs in Folge gewinnen, wenn du hier noch eine Chance haben willst. Und du musst auf jeden Fall auch in den Decider. wärst du an dem Moment vielleicht sogar zerbrochen und hättest dann gesagt, na gut, dann soll das vielleicht heute nicht sein. Was macht Kevin Dutz? Kevin Dutz spielt bei 5-3 bei seinem eigenen Anwurf einfach den Big Fish zu 5-4, zum 5-4. Ja, es war sein eigenes Leg. Aber dieser Big Fish, der hatte, glaube ich, mental für ihn auch nochmal eine andere Bedeutung. Du verpasst vorher reihenweise Darts auf Doppel. Wenn du dann aber diesen Big Fish, das höchste Finish, auf einmal rausnimmst, dann sorgt das erstmal wieder für ein gutes Gefühl, so für ein Gefühl, naja, geht doch. Und ich glaube, das hat er auch mitgenommen. Nicht, dass diesen positiven Moment nicht negativ wahrgenommen, das machen wir ja auch, dass wir sagen, ja toll, jetzt treffe ich, hätte ich es mal lieber vorher, dann mache ich mir meinen positiven Moment kaputt. Er nimmt diesen positiven Moment eher, siehst du mal, ich kann es ja doch, Break dann zum 5 beide, hat dann Anwurf im Decider. Hier kurzer, kleiner Moment, da kommt der James Wade raus. James Wade gibt nicht die, sagen wir mal, wie soll ich sagen, obligatorisch ist vielleicht das falsche Wort, was die Etikette vielleicht verlangt, ist auch das falsche Wort, aber was man halt im Normalfall macht, dass man sich vorm Decider nochmal abklatscht, die Faust gibt, was auch immer, das macht James Wade nicht. James Wade dreht sich weg, würdigt dich keines Blickes. Ich persönlich finde das okay. Es ist auch okay, die Faust zu geben. Es ist beides in Ordnung. Ich finde es sehr gut, wie Kevin Dutz damit umgeht. Kevin Dutz denkt sich jetzt nicht, was soll das, gib mir die Faust, das macht man doch eigentlich so, ist doch jetzt respektlos. Das denkt sich Kevin Dutz nicht, sondern Kevin Dutz stellt sich hin, nimmt sich einen kurzen Moment Zeit, weiß, ich habe Anwurf und gewinnt einfach den Decider mit seinem eigenen Anwurf. Er denkt überhaupt nicht über diese Szene nach und auf einmal macht er genau das, was ich vorher als müssen beschrieben habe. Er gewinnt ein Leg nach dem anderen. Und ich glaube, diese 170 war in dem Moment auch wieder für ihn aus mentaler Sicht ganz, ganz wichtig. Wichtig ist für mich aber, dass du dahinter verstehst, dass du diesen positiven Moment, den du nach einem negativen Moment hast, auch wieder für dich nutzt und dir dann nicht auch noch kleinredest und schlecht machst. Weil dann verpufft dieser ganze Effekt dieses positiven Moments. Kevin Dutz hat in der Folge noch ein weiteres ziemlich krasses Spiel gespielt, aus mentaler Sicht zumindest. Vielleicht habt ihr es gesehen, nämlich, ich glaube, es ist ein ziemlich guter Kumpel von ihm, Nils Zonnefeld. Auch einer, der gerade so richtig am Aufstreben ist und so richtig gute Darts spielt. Und die beiden hatten am Ende auch richtig Double Trouble und haben richtig gestruggelt. Und nicht nur Double Trouble, Nils Zonnefeld hat sogar auch die Single-Felder verpasst. Und da muss man auch sagen, das muss ich vielleicht Nils Zonnefeld so ein bisschen auf die Fahne schreiben und sagen, okay, da muss ich das nächste Mal anders mit umgehen. Ich glaube, dass er diese Nervosität, diese Anspannung bestimmt schon vor dem Wurf gespürt hat. Weil wenn du 57 Rest hast und du hast vorher schon Matchstarts gehabt im Leg vorher und triffst dann so deutlich die 17 nicht, dann dann glaube ich, hast du das vorher im Arm schon gespürt. Und das ist deine Aufgabe dann, dir länger vielleicht Zeit zu lassen. Dir, was weiß ich, durch Atmung oder sonstige Techniken ein besseres Gefühl zu holen. Und da hat man auch wieder Kevin Dutz gesehen, der mit dieser Atmung gearbeitet hat, der mit dieser Zeit gearbeitet hat. Und ich glaube, was da aber der Fall war für beide, ich habe das jetzt nicht näher recherchiert, ich habe nur in einem Post gesehen, dass sie sich schon sehr, sehr lange kennen und jetzt eben da in diesem Halbfinale getroffen haben, getroffen haben. Und ich glaube, da spielt natürlich das mit, dass du gegen einen Freund spielst. Und man hat danach auch gesehen, die Freude hat jetzt nicht überwogen, zumindest nicht nach außen, weil du dann, glaube ich, dem anderen den Respekt auch zollen willst und dich da jetzt nicht großartig profilieren willst vor ihm. Das ist immer eine besondere Situation, wenn du gegen jemanden spielst, den du magst, den du sehr gut kennst. Um das auszublenden, brauchst du in solchen Situationen Momente, auf die du dich stützen kannst, die weggehen von deinem Freund quasi, von deinem Gegner. Das heißt zum Beispiel, dass du dir eigene Ziele setzt. Ich muss nach 9 Darts den und den Restscore haben. Ich will jetzt innerhalb von 3 Darts gecheckt haben. Ich halte immer dieses eine Ritual ein. Da kommen wir später im Takeaway nochmal drauf. Irgendwas, was weggeht von deinem Gegner, der in dem Fall ja auch noch dein Freund ist. Aber das bringt dir ja nichts, weil du willst deinem Freund ja nichts Böses, aber am Ende willst du ja gerade gewinnen. Und du musst so eine Art, im Tennis haben wir immer gesagt, Feindbild aufbauen. Nett gemeintes Feindbild, ja. Manchmal hilft es auch, habe ich auch schon welche gehabt, ich gesagt, stell dir doch vor, da drüben steht jemand ganz anders. Wenn man das kann, ist das natürlich super genial, dass man einfach sagt, ey, ich spiele jetzt gerade gegen jemanden, den ich gar nicht leiden kann. Und manche schaffen das dann dadurch so, das so ein bisschen auszublenden. Und das hat da natürlich mitgespielt. Wichtig ist, du musst dann deine Betrachtungsweise versuchen zu ändern. Ist aber natürlich nicht ganz leicht. Das ist auch klar. Kommen wir doch mal zu meinem Hauptthema. Und mein Hauptthema kommt nicht vom Wochenende, sondern vom Donnerstag davor, nämlich das Littlergate, wenn ich es jetzt mal nenne. Ich glaube, die habt ihr alle gesehen, diese Szene von Luke Littler gegen Rian van Veen in Manchester, wie er das Publikum anstachelt, dann gegen Rian van Veen so ein bisschen wettert und so ein bisschen negative Stimmung verbreitet. Und das möchte ich mal mental ein bisschen einordnen, weil das kam mir wieder ein bisschen zu kurz, muss ich sagen, insgesamt. Weil da wird natürlich sofort wieder auf Littler draufgegangen, was macht er da, und ist respektlos und soll man nicht machen und ja, natürlich. Aber was steckt dahinter? Die Premier League hat stattgefunden in Manchester. Das ist Heimspiel für Luke Littler. Dazu ist Luke Littler der Manchester United-Fan schlechthin vielleicht. Das spricht er natürlich immer nach außen an, das sagt er jedem, das zeigt er jedem in seinen Social-Media-Posts, in was auch immer. Das heißt, jeder weiß, das ist sein Standort. Und so ist er da auch hingefahren. Das heißt, er geht dahin und sagt, das ist mein Abend. Diesen Abend, Achtung, muss ich gewinnen. Ich glaube, da war er, das muss ich schaffen und nicht, das will ich schaffen. Und das ist wieder der Unterschied. Und was hier jetzt passiert ist, ist, ich nenne das immer in meinen Coachings, Emotionen sind ein schlechter Berater. Und das hat sich hier gezeigt, denn Luke Littler ist so voller Adrenalin, so voller Emotionen, diesen Decider unbedingt gewinnen zu wollen oder eben zu müssen, dass er als Van Veen seinen Matchstart verpasst auf der Single 15, das Publikum so ein bisschen anstachelt. Ich glaube in erster Linie eigentlich, weil er selber nochmal den Support von außen will. Jetzt sieht dummerweise Rian van Veen diese Geste und reagiert darauf. Zugegeben, sehr cool, sehr ruhig. Und hier kommen jetzt die Emotionen rein, die dich eben schlecht beraten. Wenn Luke Littler das einfach dabei belässt, sagt keiner was. Aber jetzt geht Luke Littler gegen Van Veen, weil die Emotionen sagen, ey, was willst denn du da, das ist mein Abend und so weiter. Das kommt alles und ich glaube, das kennt ihr alles. Wenn ihr sehr emotional bei etwas seid, etwas vielleicht zu sehr wollt, dann macht ihr Dinge, die ihr hinten raus bereut. Und das ist, weil die Emotionen deine Entscheidung getroffen haben. Die Emotionen haben dich beraten. Emotionen sind nicht schlecht. Aber sie dürfen nicht deine Entscheidung treffen. Du musst deine Entscheidung, wie du handelst, wie du reagierst, was du machst, möglichst unemotional treffen. Das ist natürlich nicht leicht. Aber, Leute, es ist gar nicht so wild, glaube ich. Ich glaube, das Ding wird auch wieder viel größer gemacht, als es ist. Und natürlich ist Luke Littler 19 und dann auch vielleicht auch noch nicht reif genug dafür. Und auch noch in dem Alter ist man nun mal sehr emotional, dass er jetzt danach auch noch über Stories und über Instagram darauf reagiert. Einfach sein lassen. Dass Van Veen das nicht cool findet, vor allem in diesem Moment, kann ich auch absolut verstehen. Aber ich glaube auch, das war einfach emotionaler Beef, der halt entsteht, weil es für Luke Littler um ganz, ganz viel ging, weil Luke Littler die Messlatte, um was es da geht, so hoch gehängt hat. Wenn Luke Littler diese Latte gar nicht so hoch hängt, für sich selbst, dann sieht diese Szene, glaube ich, ganz anders aus. Dass diese Emotionalität ihm nicht geholfen hat, die Quittung hat er ja selber bekommen, indem er eben die Doppel-7 selber nicht getroffen hat. Einmal zu tief anspielt, einmal in die Singlezahl wirft. Und das spricht dann auch wieder für Van Veen, der sehr schnell diesen emotionalen Beef, den Luke Littler da aufbaut, einfach abschütteln kann. Der geht dann dahin, der bereitet sich vor auf seine Aufnahme und checkt halt im Nachgang dann die Doppel-6, war es, glaube ich. Und dann war das Ding auch im Endeffekt gegessen, dass der Handshake kühl ist. Ja, ist doch klar. Aber wir wollen doch auch sowas haben, oder? Ich glaube, wenn jetzt alles immer aalglatt wäre, keiner irgendwo aneckt an den anderen, dann wäre das Ganze doch langweilig. Im Fußball haben wir früher auch von Typen gesprochen. Und was waren Typen? Typen waren meistens die, die jetzt emotional und mental vielleicht in der Situation nicht immer das Richtige gemacht haben, wo man im Nachgang sagt, so, naja, ob das jetzt so das Beste war, Stichwort Stefan Effenberg zum Beispiel. Aber am Ende war Stefan Effenberg, glaube ich, für sein Team unglaublich wichtig, weil er vorangegangen ist, diese emotionale Komponente, diese Bedeutung vielleicht eines Spiels, sich reinzuhängen, irgendwie verkörpert hat. Und ich glaube, Luke Littler wird daraus mit Sicherheit auch lernen. Und ich glaube, wir müssen Luke Littler auch noch die Chance geben, dass er auch noch ein bisschen lernen darf. Luke Littler hat, sage ich mal, das Problem, dass er selbst seine Messlatte so hochgelegt hat über sein Spiel, dass wir ihn nur noch daran messen. Das ist aber eigentlich weniger Luke Littlers Problem, weil der versucht ja natürlich immer sein Bestes zu geben und das beste Ergebnis rauszuholen. Dafür muss er sich ja eigentlich nicht entschuldigen. Wir sind das Problem, dass wir von außen, wenn er mal diese Messlatte nicht erfüllt, dann gleich diesen Hate geben. Oder das gleich als schlecht von ihm interpretieren und so weiter. Luke Littler tut unfassbar viel für den Sport. Luke Littler, ob man ihn mag oder nicht, hat diesen Sport innerhalb von 2 Jahren, ich würde sagen, verändert. Und unglaublich in der Bekanntheit und so weiter nach vorne gebracht. Und wir müssen ihm zugestehen, dass er nicht in jeder Situation richtig reagiert. Weil er ist einfach auch noch 19. Und auch wenn er nicht 19 ist, machst du emotional, wenn du emotional mitten in einem Spiel bist, du bist im Decider. Du bist in einer Check-Situation, Finish-Situation, im Decider. Machst du da immer alles richtig emotional? Verhältst du dich da immer sportlich richtig, sportlich fair? Da geht es ja gar nicht drum, ob du das absichtlich oder bewusst machst. Das passiert dir einfach, weil die Emotionen dich beraten. Und das musst du lernen. Und deswegen sage ich ja, ist Mentaltraining so wichtig, weil du im Mentaltraining eben lernst, diese Emotionen zu kontrollieren, in der Situation einzuschätzen, bin ich jetzt emotional negativ? Bin ich jetzt emotional drüber? Kann ich mir diese Reaktion erlauben? Ist diese Reaktion die richtige? Oder entscheidet hier gerade mein Unterbewusstsein aufgrund von emotionalen Mustern? Das lernst du durch Mentaltraining. Und natürlich auch durch Erfahrung. Und natürlich nur, vor allem dann, wenn du Dinge falsch gemacht hast. Wenn du Dinge mal nicht richtig gemacht hast. Deswegen, ich persönlich finde diese Szene überhaupt nicht wild. Mein Gott, der hat jetzt einmal gegen seinen Gegner gewettert. Sonst, finde ich, macht er das nicht oder ganz, ganz selten. Also sonst ist er immer, ich habe letztens ja auch schon die Littler-Methode hervorgehoben, wo ich gesagt habe, hier, der bleibt immer ruhig, der bleibt immer cool und gibt keine Reaktion ab und so weiter und so fort. Oder er pusht sich eher selbst, wenn der Gegner stark scored und so weiter. Hier hat er versucht, sich zu pushen, er ist übers Ziel hinausgeschossen. Lassen wir es doch dabei bewenden. Das wäre meine Herangehensweise. Und am Ende finde ich es gut, wenn er Ecken und Kanten hat. Wenn er vielleicht auch mal Dinge macht, die auch ich mental nicht gut finde. Habe ich erstens Sachen, wo ich im Podcast drüber sprechen kann. Aber vor allem macht es das auch spannend. Die Typen gibt es in jeder Sportart. Im Tennis gibt es Nick Kyrgios. Ich kann den Typen überhaupt nicht leiden. Aber der polarisiert. Die einen finden den mega, die anderen finden den völlig daneben. Und am Ende ist es wahrscheinlich gut, solche Typen zu haben, an denen du dich auch so ein bisschen reiben kannst, damit du diskutieren kannst, damit du schauen kannst, ist das noch im Rahmen, ist das übers Ziel hinausgeschossen und so weiter und so fort. Also wie gesagt, ich finde, darf man gar nicht so aufbauschen. Zum Abschluss habe ich noch ein Takeaway, wie immer, für euch. Und dieses Takeaway möchte ich euch diesmal anhand wieder einer Szene erklären. Und zwar für mich die mental wahrscheinlich mit beste Szene, mit dem mentalen Moment der Woche von Kevin Dutz. Kevin Dutz hat ja ich habe dieses Ende des gesamten Spiels genommen. Wenn ich eine Szene, einen Wurf ist es am Ende, nehmen müsste, dann wäre es Andrew Gilding. Andrew Gilding und wurde für seinen, sagen wir mal, Moonwalk, so wurde es genannt, auf Social Media jetzt auch wieder abgefeiert und ist da wahrscheinlich viral gegangen. Aber das Mentale wurde noch gar nicht daran angesprochen. Wir kennen alle Andrew Gildings Ecke, die er läuft. Immer sein gerade nach vorne, zwei Schritte nach links zur Seite, bis er in seiner Position steht. Jetzt hat Andrew Gilding eine Situation, wo er, was hat er denn gehabt? Er hatte 112 Rest. 112 Rest. Er muss auch dieses High Finish rausnehmen, ansonsten ist wahrscheinlich vorbei. Er trifft die Triple 20, will dann Single 12 spielen für Tops, trifft aber die Doppel 12. Jetzt muss er erstmal nachrechnen, wie viel habe ich überhaupt Rest. Und das dauert einen kleinen Moment. Dann versichert er sich noch beim Caller, habe ich jetzt wirklich 28 Rest? Und was macht Andrew Gilding? Andrew Gilding geht genau diese zwei Schritte wieder zurück zur Mitte des Orkis, macht seine zwei Schritte wie immer vor jeder Aufnahme nach vorne und wirft seinen letzten Dart und trifft mittig die Doppel 14. Und das war Masterclass, Mental Masterclass, weil wie viele wären in ihrer Position stehen geblieben, hätten nachgerechnet, wie viel habe ich, ah ja, so viel habe ich, nehmen den Dart hoch und werfen. Und natürlich kann auch das klappen. Aber durch dieses Zurückgehen und wieder rangehen, sorgt Andrew Gilding dafür, dass in seinem Kopf wieder entsteht, ist eine ganz neue Situation. Das ist genau dieser Reset-Button. Durch dieses Ritual, was er wieder abruft, was er normalerweise kennt vor jeder Aufnahme, was ihm Normalität vermittelt, was ihm Lockerheit, Leichtigkeit vermittelt, was ihm Sicherheit und Kontrolle gibt. Über dieses Ritual, das holt er sich vor diesem dritten Dart nochmal, um auch vor dem dritten Dart wieder Normalität, wieder Sicherheit, wieder Kontrolle, mental Kontrolle zu gewinnen. Und dann haut er das Ding einfach ins Doppel. Und das, finde ich, war unglaublich gut. Und das soll dein Takeaway sein. Und zwar möchte ich, dass du dir überlegst, was ist dein Ritual, das du abrufen kannst, wenn du mitten in einer Aufnahme, warum auch immer, stoppen musst. Du hast den ersten geworfen oder den zweiten geworfen und musst raus aus der Situation, weil dir ein Dart rausbounst, weil du weil du die falsche Zahl getroffen hast, weil du die falsche Single-Zahl getroffen hast, oder. Dann gehst du raus aus der Situation und mit welchem Ritual gehst du wieder rein? Und das sollte idealerweise deine Situation sein, die du auch vor der Aufnahme machst. Und das trainierst du mal ganz einfach. Das trainierst du folgendermaßen: Du suchst dir eine Situation, sondern du scorest mit den ersten beiden Darts. So viele Punkte, wie du kannst. Vollkommen egal, welche Zahl. Und den dritten Dart, den wirfst du auf ein Doppel. Nur den dritten Dart wirfst du aufs Doppel. Die ersten zwei zum Scoren, den dritten für einen Wurf aufs Doppel. Aber vor jedem dritten Dart, bevor du aufs Doppel wirfst, gehst du wieder kurz vom Oki weg, machst wieder ein Ritual und wirfst dann auf das Doppel. Und guck, was passiert. Guck, wie es dir damit geht. Ob dir die Pause gut tut. Ob du dadurch vielleicht besser besser scorst. Du übst nur diesen Moment der Pause. Du übst, was passiert, wenn du nach dem zweiten Dart mal absetzen musst, mal Pause machen musst. Das übst du mit dieser Situation. Vollkommen egal, was du da jetzt genau wirfst. Vollkommen egal, ob die ersten beiden gut gesessen haben oder ob die wild geworfen waren. Du wirfst immer den dritten auf ein Doppel, gehst raus aus der Situation und wieder neu rein. Und mit welchem Ritual machst du das? Such dir deinen Andrew Gilding-Moment und trainiere ihn. Denn nur wenn du es trainierst, kannst du es im Spiel auch anwenden. Und das ist im Endeffekt mein zweiter Tipp für dich. Alles muss trainiert werden. Das heißt nicht umsonst mentales Training. Deswegen geh jetzt an die Umsetzung, versuch dieses Takeaway mitzunehmen und noch einmal, denk noch einmal an das Hauptthema zurück. Mein Schlusssatz lautet für heute: Denk immer daran, Emotionen sind gut, aber Emotionen dürfen nicht deine Entscheidungen treffen. Denn Emotionen sind ein schlechter Berater. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dann. Ciao.
Das war Mental Darts Master, der Podcast für mentale Stärke im Dartsport. Redaktion und Inhalt Johannes Lipsius. Postproduktion und Hosting KISTALK Media.